Hallo und herzlich willkommen zum Politik-Podcast aus Koblenz, Grünzeugs. Heute eine ganz besondere Folge. Ich bin Leni, neben mir sitzt Lena.
Hallo.
Und wir haben heute zwei ganz besondere Gäste, Kim und Astrid. Könnt ihr euch kurz vorstellen?
Ja, ich bin Vorstandsvorsitzende und Spitzenkandidatin für die Grünen Koblenz für die Kommunalwahl jetzt.
Und ich bin Astrid Fries und bin Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Koblenz hier.
Sehr gut, dann fangen wir direkt an, wie immer mit unserer Schnellfragerunde. Möglichst kurze Antworten bitte. Erste Frage, was ist eure liebste Eissorte?
Alles mit Schokolade.
Ich mag kein Eis.
Okay. Echt? Das habe ich noch nie von jemandem gehört.
Ja, ich weiß, deshalb sind auch schon Freundschaften kaputt gegangen.
Na gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Habt ihr Haustiere und wenn ja, welche?
Ja, da geht's weiter. Ich mag auch keine Tiere, aber ich esse sie auch nicht. Das ist unser Commitment. Ich esse keine Tiere und ich mag sie nicht. Ich habe zwei Kinder, das reicht.
Also essen tue ich Tiere auch nicht und ich habe auch kein Tier, aber ich bin aufgewachsen mit einem Hund.
Wo ist euer Lieblingsort in Koblenz?
Rheinanlagen, würde ich so sagen, obwohl ich Koblenz in Gänze schön finde.
Überall da, wo die Menschen sind, die ich gerne habe.
Schöne Antwort. Schreibt ihr lieber Nachrichten oder telefoniert ihr lieber?
Das kommt drauf an, mit wem.
Würde ich auch sagen. Also mit Studierenden schreibe ich lieber Nachrichten, also E-Mails, weil am Telefon kommen die auf die Idee, dumme Fragen zu stellen. Aber mit Menschen, die ich mag, telefoniere ich lieber.
Und über welches Thema könntet ihr stundenlang diskutieren?
Ich glaube, jegliche politische Themen. Also das ist wahrscheinlich so, wenn man in die Politik geht, dass man besonders gerne über politische Sachen spricht und darüber auch besonders viel sprechen kann.
Kunst. Stundenlang.
Okay, dann würde ich sagen, nach der Schnellfragerunde, jetzt sind wir so ein bisschen warm, jetzt kommen wir auch zu unserem eigentlichen Thema, der feministischen Stadtplanung. Und da hätten wir zuerst mal die Frage an euch beide, ihr könnt es ja nacheinander beantworten, was bedeutet für euch Feminismus?
Ich kann gerne anfangen, ja. Also für mich bedeutet das Chancengleichheit, also dass alle Menschen die gleichen Chancen haben, unabhängig vom Geschlecht. Und ich glaube, so habe ich auch so ein bisschen meinen Weg in die Politik gefunden, dass mir das einfach unheimlich wichtig ist und deswegen halt auch Feminismus unheimlich wichtig für mich ist.
Ja, ich finde die Frage schwierig, weil es gibt so einen professionellen Aspekt, den man hat, wenn man das irgendwie an der Uni unterrichten muss oder sich damit auseinandersetzt und dann so eine ganz persönliche Einstellung, die man hat, vor allen Dingen, wenn man irgendwie auch berufstätig ist und Mutter und keine Ahnung was noch alles. Aber ich würde auch sagen, Chancengleichheit und dass jeder mitgedacht ist und jede mitgedacht wird und dass vor allen Dingen alle sich gesehen fühlen und respektiert fühlen und einen Platz in der Gesellschaft haben.
Und warum muss das auf die Stadtplanung angewandt werden?
Ja, um es auf, weiß ich nicht, ob man, wenn man das so ganz klein halten möchte, dann muss es auf die Stadtplanung angewendet werden, weil wir alle in der Stadt leben und weil Gesellschaft sich in Stadt widerspiegelt und weil, wenn eine Stadt nicht so gedacht ist, dass sie ganzheitlich gedacht wird und mit, für alle mitgedacht wird, keine Gemeinschaft und Gesellschaft stattfinden kann und dann haben wir ein Problem, weil wir dann uns noch mehr entzweien und Lager aufgebaut werden und Grenzen gezogen und Mauern aufgebaut werden. Deshalb muss eine Stadtplanung eigentlich so gedacht werden, damit wir nicht weiter zersplittern in unserer Gesellschaft.
Ja, und du hast das jetzt, glaube ich, auch gerade schon so ein bisschen angerissen. Also geht es da nur um die Interessen von Frauen? Du hast ja schon gesagt, eigentlich sollen ja alle gesehen werden im Endeffekt bei der Stadtplanung und bei feministischer Stadtplanung.
Ja, es geht um alle. Also das ist, ich möchte hier auch nicht viele Sachen vorwegnehmen, aber ich habe auch das Wort Feminismus benutzt für dieses Seminar im Wintersemester und jetzt auch für das Seminar im Sommersemester, um möglichst viele Leute zu nerven. Das hat auch echt gut geklappt. Und es sind ganz viele gekommen und haben gesagt, das ist Feminismus und es ist ja klar, dass du das machst. Und aber damit werden sie auf Sachen aufmerksam. Und das war mir wichtig. Aber ich hätte es auch anders nennen können. Ich hätte es auch gendergerechte, ich hätte es menschengerechte Stadtplanung. Ich hätte sie einfach nur Stadtplanung nennen müssen, weil eigentlich müsste Stadtplanung das alles schon mitdenken. Und der Zusatz ist eigentlich nur dafür da, dass ich auf Sachen aufmerksam mache und dass meine Studierende auf Sachen aufmerksam gemacht haben und dass ich halt auch möglichst viele Leute angegriffen fühlen und plötzlich über ihre Positionen nachdenken. Also insofern braucht man es nicht. Das Füllwort oder das Beiwort, aber es hilft, dass Leute einem zuhören. Ja.
Ich würde sagen, gerade in den letzten Tagen haben wir gemerkt, dass das Wort feministisch einige unserer Koblenzer Mitbürgerinnen und vor allem Mitbürger abschreckt. Zum Beispiel Josef Oster von der CDU. Kim, hast du da einige Worte für?
Ja, also ich meine, es war jetzt nicht super überraschend, würde ich sagen, dass die CDU sich an dem Wort stört. Ich finde es schade. Ich habe vor ein paar Jahren mal gedacht, dass die etwas weiter wären. Aber ich glaube, wenn die sich mit Feminismus auseinandergesetzt hätten, dann wären die da auch nicht so dagegen. Ne? Also weil die Rheinzeitung hatte den Artikel ja auch ausgearbeitet und seine Antwort dagegen war ja so, wir wollen eine Politik für alle, auch für die Autofahrer. Und da dachte ich so, war der schon mal in Koblenz? Also so für die Autofahrer. Ich glaube, die Verkehrspolitik ist ganz gut für die Autofahrer hier, ne? Also ja, ich glaube, dass wir gerade unter dem Stichwort feministische Stadtplanung eben darauf achten müssen, dass wir Bedürfnisse von Personengruppen wahrnehmen, die nicht direkt immer so viel Gehör finden wie halt der deutsche Cis-Mann. Und das ist, glaube ich, so das Hauptthema, dass man sensibel dafür ist, alle Personengruppen zu sehen und alle Bedürfnisse auch im öffentlichen Raum wahrzunehmen.
Ja, und jetzt kommen wir vielleicht gleich mal zu Koblenz, dann können wir das Ganze noch ein bisschen konkreter machen. Wie sieht es denn aus hinsichtlich feministischer Stadtplanung in Koblenz? Gibt es da irgendwie schon Ansätze für? Gibt es da ein Augenmerk drauf? Wie sieht das hier in unserer Kommune aus?
Ja, also es gibt schon Ideen, die man auch die umgesetzt werden. Wie gesagt, es ist, also nochmal ganz kurz auf das, was du gerade gesagt hast. Ich, als ich das angefangen habe, hat es mich jetzt auch gewundert und ich habe auch ein paar private Instagram-Nachrichten bekommen, mit denen ich jetzt nicht gerechnet habe, muss ich sagen. Und ich finde es eigentlich so ein gesellschaftlich wichtiges Thema und nicht parteipolitisch. Also ich finde, sich daran überhaupt aufzuhängen, total lächerlich. Und ich wollte auch nie, also ich werde nie, wollte nie und mache keine Parteipolitik. Und deshalb habe ich mich gewundert, weil ich gedacht habe, es müsste eigentlich in jedermanns und jeder Fraus und jeder alles dazwischen Interesse sein, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, es gibt auch in Koblenz, also ein Beispiel, was ich ganz schön finde, was wir auch im Seminar hatten, ist zum Beispiel das vom Schloss. Ja, da haben wir die Möglichkeit, dass Kinder spielen, es können Leute sich hinsetzen, es gibt sogar Bänke mit Rückenlehnen, also auch für alte Menschen, es ist barrierefrei, es gibt eine Toilette da, eine öffentliche, ein bisschen versteckt, aber sie gibt es. Es gibt ein Sportangebot mit der Halfpipe, es hat Wiesen, wo jeder spielen kann, man hat sogar jetzt Sonnensegel hingesetzt, das war leider auch nicht da, als meine Kinder klein waren, aber das ist so ein Ort, der eigentlich sehr viel Leute integriert und sehr inklusiv wirkt. Ja, der ist leider ein bisschen außerhalb und der Nachteil daran ist, dass wir keine Möglichkeiten haben, Getränke zu erwerben oder essen. Also man muss mitbringen, aber das ist ja auch gut. Also es ist konsumfrei, das ist eine sehr gute Sache. Aber das wäre so ein Ort, den ich positiv herausarbeiten würde. Um jetzt ein bisschen fies zu sein, ich glaube, das war nicht intendiert. Aber es funktioniert und darauf kommt es ja an. Genau, aber das wäre so ein Platz, den ich ganz gut finde.
Also ich glaube, so als konkretes Beispiel, unten an der Rheinstrecke ist ja auch intelligente Beleuchtung. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Thema, was wir zum einen natürlich, wie schaffen wir es, dass wir nicht extreme Luftverschmutzung, Lichtverschmutzung haben und zum anderen, dass sich Frauen sicher fühlen beim Nachhausegehen und sowas. Und da müssten wir natürlich in der Stadt insgesamt noch mehr für machen, aber unten am Rhein ist schon was.
Darf ich dazu was sagen?
Ja.
Ich finde, Frauen müssen sich nicht sicher fühlen, Frauen müssen sicher sein.
Ja. Und aber nein, gut, das spielt natürlich ineinander ein. Ne? Also ich kann für mich persönlich sprechen, dass ich jetzt nicht super gerne in dunklen Ecken irgendwie in der Stadt langlaufe. Natürlich weiß ich trotzdem, statistisch gesehen, ist das jetzt nicht die unsicherste Situation für mich, sondern die unsicherste Situation für Frauen ist zu Hause, ne? Also,
ja, mein Kollege an der Uni und wir machen ganz viel, weil ich in der Soziologie bin, solche Umfragen und solche Erhebungen und diesen ganzen Statistikdöns. Und das ist ja diese Statistik, die nervt mich persönlich ganz, ganz doll. Das heißt ja, Frauen sind statistisch gesehen weniger Opfer als Männer. Ja, das stimmt statistisch gesehen, aber weil Frauen auch ein größeres Vermeidungsverhalten haben. Wir gehen an bestimmte Orte nicht, weil wir wissen, dass wir dann zu 100% ja. Opfer werden würden. Und wenn wir das täten, dann wäre die Statistik auch anders. Und wenn wir anders fragen würden, wären die Statistiken auch anders. Insofern ist dieses, wir fühlen uns sicher, unsicher, ja, weil wir unsicher sind. Ja, also ja, es ja. ist für uns nicht sicher, alleine, auch in Koblenz nicht, alleine rauszugehen. Vor allen Dingen abends nicht, vor allen Dingen an manchen Stellen nicht. Das ist und da möchte ich nicht, dass wir uns sicher fühlen, sondern ich möchte, dass wir sicher sind. Und ich möchte, dass vor allen Dingen auch das, also nicht, dass ich möchte, dass meine Tochter einfach mal weggeht. Aber falls sie weggehen sollte, dann sollte sie sicher sein. Und das ist nochmal, glaube ich, ein Unterschied, weil wir oft mit diesem Totschatzargument, ja, wir sind eher das emotionale Geschlecht und wir fühlen uns nur so unsicher. Und statistisch sind wir es ja gar nicht, doch sind wir. Das okay. ist noch ein Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Und wie würdest du sagen, oder was fällt dir da sonst ein, was jetzt konkret auf kommunaler Ebene da noch geändert werden kann, wofür jetzt ein Stadtrat sich konkret einsetzen kann?
Also wir hatten zum Beispiel die Idee, primär meine Studierende, weil mir es wichtig war, die sind alle 20 Jahre jünger als ich, die nochmal eine andere Welt, also einen anderen Blick auf Leben haben, als ich das habe. Zum Beispiel eine Ampelsystem für Bars einzuführen. Also, dass es Bars gibt, wenn man abends weggeht als Frau, wo man weiß, dass man sich da ans Personal wenden kann, dass das Personal auch dahingehend geschult ist, dass sie einen Blick für Leute haben, die Ärger machen könnten. Also es gibt ja, wir haben es alle miterlebt, dass das Augustär jetzt geschlossen wird, wo viele gesagt haben, gut, dass der Laden geschlossen wird, das war sexuelle Übergriffe, Sexismus war da am Start. Und wenn man da hingegangen ist und man hat sich bei den Security-Leuten beschwert, dann haben die zu einem gesagt, ja, du willst ja auch den Abend jetzt auch nicht den anderen versauen, lass mal sein und so schlimm ist das doch gar nicht und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt ins Mephisto gehe, habe ich noch nie das Problem gehabt, dass man mir nicht geglaubt hat, beziehungsweise, dass das die Leute im Mephisto schon präventiv geguckt haben, wer eventuell Ärger machen könnte und sie entweder nicht reingelassen worden sind oder schon ganz schnell wieder rausgekehrt worden sind. Und sowas könnte man zum Beispiel machen, dass man sagen würde, okay, es gibt einen Verbund von Kneipen, also Schiffchen, Mephisto und so weiter und so fort. Und da weiß man, die gucken da drauf. Und wenn man da, das ist ein Safe Space für Frauen und Queer und Trans und alles Mögliche. Ja, und auch für alle, die sich dazwischen nicht zugehörig oder keine Ahnung was fühlen, aber man geht dahin und es ist okay. Ja, und man hat so Safe Spaces, den man durch die Stadt gehen kann. Oder hellere Beleuchtung, also hellere Stellen. Was auch ganz enorm wichtig ist, ist, dass es, was feministische Stadtplanung im Kern eigentlich auch ausmacht, ist, dass die Städte zu einer Zeit gebaut worden sind, die nicht mehr aktuell ist, was wir an der Löhrstraße sehen, die eine reine Einkaufsstraße ist. Das heißt, nach 8 Uhr ist sie tot. Da ist nicht mehr schön lang zu gehen, vor allem im Winter ist dunkel. Und eigentlich sind Mischgebiete die was ausmachen, also dass man Geschäfte und Bars hat. Das heißt, dass man immer eine Belebung dass man auch da lang gehen kann, weil man nicht die Angst hat, dass es irgendwie leer ist. Sowas würde helfen, dass man Öffnungszeiten angleicht, dass man mehr Mischgebiete produziert, dass man nie das Gefühl hat, irgendwie unbeobachtet oder komplett alleine irgendwo sein zu müssen oder wenn ich in die Südstadt nach Hause gehe zum Beispiel, ja. Das wären so Sachen, die helfen könnten und die eigentlich ganz, ganz niederschwellig sind. Also wir müssen jetzt hier nicht Sachen abreißen und neu bauen, sondern das, was wir haben, was ja auch nachhaltig ist und besser ist, einfach umsetzen. Und wenn wir so eine Ästhetisierung auch vornehmen, dann ist es auch für die Leute eine höhere Hemmschwelle, es kaputt zu machen, weil es schön ist und weil man sich wohlfühlt. Ja. Und das würde helfen. Das sind kleine Sachen.
Ich würde das gern ergänzen, nämlich um einen Antrag, den wir schon im Stadtrat hatten, der leider nicht durchgegangen ist, nämlich Awareness-Konzepte für Veranstaltungen insgesamt. Und das war auch ein Antrag, den ich quasi thematisch mit vorbereitet hatte und der mir auch total wichtig war und ich total traurig war, dass der dann keine Mehrheit gefunden hat in Koblenz, weil übertragen auf jetzt dieses System in den Bars, dass sich Menschen wohlfühlen, ist das natürlich auch auf Veranstaltungen, die im öffentlichen Raum stattfinden, dass sich alle Menschen da wohlfühlen können und nicht davon ausgehen müssen, dass ihnen vielleicht, also dass vielleicht bei Security oder sowas eher der Täter geschützt wird und nicht diese Perspektive von ich bin jetzt betroffen mitgesehen wird. Und ja, das ist leider super schade, dass das nicht durchgegangen ist, aber wir kämpfen daran weiter. Also ich hoffe, dass wir irgendwann mal in der Position sind, dass wir eine Mehrheit dafür finden. Aber das wäre auch so ein Thema einfach, dass wir öffentlichen Raum für alle so gestalten, dass sich alle einfach auch wohlfühlen können. Ne? Also weil wenn ich als Person zu einer Veranstaltung gehe, egal ob es jetzt Frau ist oder queerer Mensch oder Mensch mit Migrationshintergrund, die dann halt öfter Diskriminierungserfahrungen machen auf Veranstaltungen oder auch Gewalterfahrungen machen, dass man einfach weiß, da gibt's Menschen, die genau darauf achten und da gibt's auch Safe Spaces, ne? Und das machen ja auch manche Veranstaltungen schon. Es ist dann immer lustig, wie damit argumentiert wird, dass das Ehrenamtliche nicht auf die Beine stellen können. Dabei sind Ehrenamtliche momentan die, die es schon auf die Beine stellen und nur die städtischen Veranstaltungen machen es nicht. Ja.
Aber es gibt auch noch so, wenn man das noch kleiner denkt, wäre zum Beispiel mehr öffentlich in Toiletten mit der Möglichkeit von Periodenprodukten. Mhm. Also sowas, wenn man einfach sagen kann, oder noch kleiner, dass man sagt, es gibt Toiletten, wo das Waschbecken direkt auf der Toilette drauf ist für Menschen, die menstruieren, so dass man sich direkt danach die Hände waschen kann. Es gibt viele Menschen, gerade, ich sehe das jetzt, meine Tochter ist 12, in ihrer Klasse fängt das an, die gehen da nicht raus, weil die wissen das noch nicht und dann haben sie Angst, dass irgendwas passiert und dann gibt es nicht die Möglichkeit, irgendwas zu tun. Und dann bedeutet das für ein Alter, wo das ganz normal ist, dass das noch nicht regelmäßig kommt oder dass es noch peinlich ist oder schambehaftet ist, dass die am öffentlichen Leben nicht so teilnehmen können, weil sie Angst haben, dass sie halt menstruieren und sich nicht die Hände waschen können. Oder stillende Mütter oder wickelnde Väter oder keine Ahnung. Das sind so ganz kleine Aspekte, die, wenn man die ändern könnte durch ordentliche Toiletten, durch die Möglichkeiten von Wickelkommoden auf Männertoiletten oder keine Ahnung was, dazu führen könnte, dass die Gesellschaft inklusiver ist. Also wenn ich mir vorgestellt hätte damals, als die Kinder noch klein waren, dass ihr Vater mit denen auch rausgehen konnte, weil er dann auch sie wickeln kann und das nicht immer draußen machen muss und ich einfach mal 2 Stunden meine Ruhe gehabt hätte, das wäre super gewesen. Aber das ist halt oft nicht so. Also da kann ich jedes Mal zu Ikea fahren, ne? Das ist das Einzige, wo das der Fall ist. Und das würde schon helfen.
Ja, total wichtig, über das Thema zu sprechen. Ich finde, es ist auch erstmal als Grundlage total wichtig, da ein Bewusstsein für zu haben, dass man alles irgendwie, was man so in der Stadt hat, auch verändern kann, dass es irgendwann alles mal geplant wurde und dass es aber irgendwie alles auch veränderbar ist. Und ich finde, das ist auch total wichtig bei dem Thema, dass wir drüber sprechen und dass möglichst viele Menschen irgendwie dafür ein bisschen zumindest sensibilisiert werden, aus welcher Perspektive sie eine Stadt sehen und aus welcher Perspektive sie geplant wurde. Ja, also...
Ja, der Garten Herlet war ja auch geplant und das war ja auch wunderschön, aber der wurde jetzt leider geschlossen oder wird es bald. Da war ja auch so ein Ort wie am Schloss, da konnte man sein, da war grün, da war es kühl, da war es sehr entspannt und jetzt ist der leider nicht mehr. Genau, dann würden wir eigentlich direkt zum nächsten Thema. Du hast ja mit das Projekt Femstadt Koblenz gegründet oder warst daran beteiligt. Kannst du kurz erklären, wer ihr seid und was ihr macht?
Also eigentlich waren das meine Studierenden. Also meine Idee war eben dieses feministische Innenstadtplanung. Und dann bin ich ins Seminar und habe das Erste, was ich ihnen gesagt habe, dass sie jetzt konstruktiv wütend werden sollen und die ersten 2 Wochen durch die Stadt gehen sollen und gucken, was sie alles nervt. Und nicht hinnehmen, sondern mal gucken. Also man nimmt so viel hin, weil man es nicht anders kennt. Ja. Und dann halt mal gucken, was sie stört und was man anders machen könnte. Und ich war sehr froh, dass ich nicht nur weiblich gelesene Personen hatte, sondern dass sehr divers war. Da war ich sehr dankbar drum. Und vor allen Dingen, dass es auch junge Leute waren. Wie gesagt, die sind halt alle Anfang 20 und die haben eine andere Sicht auf Welt, als ich das habe. Und das ist auch wichtig, weil die sind die Zukunft und in deren Welt werde ich alt. Noch älter. Und genau, und dann habe ich gesagt, ihr könnt euch den Namen aussuchen, ihr sollt eigene Projekte machen. Und die Anspruch an die Projekte von meiner Seite aus war nur, sie müssen niederschwellig umsetzbar sein. Also wir können keine Sachen abreißen, auch wenn ich das gerne machen würde. Und mein Titelbild der Veranstaltung ist, dass ich den Johannes Müller vom Denkmal stoße. Das ist auch immer noch mein Traum. Ja, und solange ich hier lebe, werde ich ihn nicht aufgeben. Aber sie sollten halt Projekte machen, die so ein bisschen niederschwelliger sind, so die umsetzbar sind. Und da haben sich die Studierenden hingesetzt. Wir haben den ersten Teil Theorie gemacht. Was bedeutet feministische Innenstadtplanung? Was bedeutet überhaupt Architektur? Und dass Architektur quasi Manifestation von gesellschaftlichen Idealen ist. Also so wie wir Gebäude bauen, so denken wir Gesellschaft, dass man zum Beispiel in Regierungsgebäude sind oft sehr hohe Türen. Je höher die Tür ist, umso kleiner fühlt man sich selber, umso unbedeutender ist man, wenn man in einer großen Tür steht. Ja, je nachdem, wo man wo man vortreten kann. Vorzimmer ist immer eine hierarchische Schranke oder Treppen sind Exklusionsmomente und das haben wir alles mal besprochen, was das überhaupt bedeutet und dann sollten sie vor diesem Hintergrund eben Ideen entwickeln und haben das auch gemacht, zum Beispiel Tabu, das ist Taxi und Bus, das heißt, dass sie mit der Co-Web geredet haben, ja, so heißt das, Co-Web geredet haben, dass sie zwischen der Nachtbus zwischen den Haltestellen hält, damit man näher an zu Hause ist, was kein Geld kostet, was sehr niederschwellig ist, was einfach dafür hilft, dass oder dazu führt, dass die Leute sich sicherer fühlen, weil sie sagen, ich habe einen kürzeren Heimweg. Oder dass man alte Kaugummiautomaten in Periodenautomaten umwandelt, dass man konsumfreie Sitzmöglichkeiten zum Beispiel auf dem Jesuitenplatz installiert, dass es Safe Spaces in der Stadt gibt, so Quiet Rooms, wo man reingehen kann, wenn einem das Stadtgeflirre zu viel wird. Genau, diese Blumentüten, die in der Stadt sind, wo auf habt ihr vielleicht gesehen, es gibt so selbstbemalte, die haben wir, da haben wir eine Ausschreibung gemacht, sich KünstlerInnen bewerben können, solche Sachen. Und das, die haben auch den Namen gegeben, die haben das Logo konzipiert, die haben das alles gemacht. Also ich habe das dann einfach nur noch begleitet und das geht jetzt in die nächste Runde. Sie machen noch einen Katalog, es wird noch eine Ausstellung geben, eine Tagung, eine Abschlusstagung und ja. Genau, und die Ausstellung soll auch Open Air stattfinden. Ich bin mal gespannt, ob ich die Stadt dazu bekomme. Sieht das jetzt ganz gut aus? Wir gucken mal. Aber das ist die Idee. Also die sollten rausgehen und gucken, was sie anders haben wollen. Und ja. Da sind echt coole Sachen bei rumgekommen.
Ja, mega cool. Also generell das zu schaffen, so eine Vernetzung zwischen Wissenschaft und Universität und dann auf die Stadt selbst, ne, in der sich jetzt die Universität befindet, dass man diese Vernetzung hinbekommt, ist ja total der große Gewinn. Also wie viel wird an Universitäten vielleicht irgendwie geforscht und festgestellt, was dann aber nicht immer unbedingt transferiert wird, sage ich mal. Und was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, als ihr jetzt zum Beispiel mit der COFAB gesprochen habt oder sonst mit anderen Personen jetzt aus dem kommunalen Kontext? Wie ist das angekommen oder wie wurde das angenommen?
Eigentlich total gut. Also es sind ganz viele, die sich über Sachen vorher gar keine Gedanken gemacht haben, gesagt, ja, stimmt, das könnte man auch so machen. Ja, das ist man einfach, ne? Aber wir haben, also natürlich sind mal Leute, der SWR war dann noch da und hat mit uns gefilmt und dann gab es dann auch ein Reel, wo unendlich viele, also nach 200 Hasskommentaren haben sie die Kommentarfunktion ausgeschaltet, wo ich auch gedacht habe, stimmt euch nicht. Also das sind so, keine Ahnung, es gibt immer Leute, die meckern. Also wir haben es immer erlebt, auch mit den konsumfreien Bänken, dann hieß es, ja, dann sind da nur die Penner drauf. Und dann haben wir gesagt, das ist auch ein Projekt. Dann haben wir gesagt, gut, wir haben Obdachlosigkeit und die wird auch nicht verschwinden, nur weil wir sie vertreiben. Also warum generieren wir nicht auch Räume für die? Ja, und das haben wir dann Zwischenräume genannt. Also Räume, wo auch Obdachlose sein dürfen, ja, weil sie da sind und auch gesehen werden und auch mit Respekt behandelt werden und dann halt ein Commitment stattfindet, dass man sagt, okay, ihr dürft hier sein und hier sind halt Familien mit Kindern und dann muss man zusammenleben und damit dann auch wieder Ressentiments abbauen. Und eigentlich waren alle davon, bis auf Idioten, die man immer hat, begeistert und die Stadt auch. Also wir haben nur von der Stadt und offizieller Seite nur positives Feedback bekommen, das muss ich schon sagen. Und auch die Co-Web hat sich sehr gesprächsbereit gezeigt. Also es war, eigentlich sind viele dafür. Wir sind auf sehr offene Geister getroffen. Das freut mich sehr, dass da so eine positive Resonanz gekommen ist und dann kann man auch mit irgendwelchen Idioten besser umgehen, die denken, sie müssten jetzt irgendwas gegen Feminismus oder keine Ahnung was alles sagen. Ja, dann sollen sie es machen. Die meckern eh immer. Also ja. Das ist normal, glaube ich. Insofern haben das meine Studierenden, die haben ja auch den Internationalen Frauentag im Rathaus gemacht. Ja. Ich bin sehr, sehr beeindruckt von ihnen und sehr dankbar, dass ich da so engagierte Menschen hatte und auch hoffentlich jetzt im kommenden Semester haben werde. Und das ist, also die Begeisterung und diese Herzensangelegenheit, ich glaube, die konnte ich transportieren und ist bei ihnen gut angekommen. Und
ja, und es ist ja auch ein schönes Gefühl, da einfach auch eine Selbstwirksamkeit im Endeffekt zu haben, wenn das dann noch gut angenommen wird, ne? Also es ist ja
das. Ja, dafür ist einfach eigentlich auch Forschung da und Uni. Ja. Also diese Elfenbeinturm-Mentalität, mit der konnte ich noch nie was anfangen. Mhm. Also wir sind SoziologInnen, also ich nicht, aber ich arbeite da. Wir machen Sachen für Gesellschaft, von Gesellschaft. Das ist doch das, worauf es ankommt. Also was bringt mir jetzt irgendwelche der Theorie um der Theorie willen? Und dann da draußen kann keiner was damit anfangen. Also davon habe ich nichts, kein anderer hat was davon. Also das ist doch das Wichtige, das Transferieren von Wissen. und das Transferieren von Ideen und das Bereichern und das Umdenken und Neudenken und keine Ahnung was alles. Also das ist das, was für mich Universität und Forschung ausmacht.
Ja, eigentlich. Ja, schön, dass das so gut geklappt hat. Also es freut mich echt richtig zu hören. Ja.
Vielleicht fühlt sich ja jetzt hier jemand inspiriert und würde jetzt gerne anpacken und weiß aber nicht genau, wo oder wie. Wie kann man denn sich als ganz normale Bürgerin oder Bürger in Koblenz für eine gerechtere Stadtplanung irgendwie einsetzen?
Das würde mich auch mal interessieren. Kann man bei euch so noch mitmachen? Also natürlich über das Seminar, dann wahrscheinlich bei dir in der Uni, aber kann man sich von außerhalb noch bei euch mit engagieren? Und ansonsten antworte ich auf die Frage. Davor, bevor du mir noch antwortest, haben wir in Koblenz natürlich ganz, ganz tolle feministische Organisationen. Auch einige tatsächlich, also Women After Work, Zonta, Feministas. Also ich kann nicht alle aufzählen. Aber da sind auf jeden Fall einige. Wir verlinken die auch wieder bei uns im Podcast in der Beschreibung, so dass man direkt darauf finden kann. Aber natürlich könnte man sich auch parteipolitisch engagieren und jetzt mal unabhängig davon, bei welcher Partei, bei welcher demokratischen Partei, tut allen Parteien Feminismus gut und von daher kann man sich bei allen Parteien da auch engagieren.
Also man kann gerne einfach in unser Seminar auch reinkommen. Also wir werden uns jetzt übernächste Woche Montag auch mit, also das Semester fängt jetzt erst an nächste Woche. Insofern weiß ich jetzt auch nicht meine Gruppe, die da auf mich zukommen wird. Da treffen wir uns zum Beispiel mit den Greenpeace und wir haben auch mit den Zonta habe ich was gemacht. Ich habe auch mit den Flinter schon was gemacht. Also das da sind wir offen und die Studierenden sollen ja auch rausgehen. Also sie sollen sich Kooperationspartner außerhalb der Universität suchen, damit Projekte durchgeführt werden können. Also wenn es da irgendwas gibt, also wir machen jetzt auch mit den Quartierbeauftragten von Lützel was zusammen. Also das soll ja rausgehen. Also wenn irgendjemand eine Idee hat, die da weitergesponnen werden kann oder wo man auch vielleicht die Methoden der Universität braucht durch irgendwelche Erhebungsverfahren oder bedürfnisorientierten Lösungen, keine Ahnung was, dann kann man das auch einfach vorbringen und dann die Studierenden mal nachdenken lassen, was man da machen könnte. Irgendwelche Festivals und so weiter. Also das ist alles möglich. Hauptsache es funktioniert irgendwie und es vor allen Dingen, was uns wichtig ist oder was mir ganz wichtig war, dass es nicht so ein Knall nur ist und dann verpufft das, sondern dass das nachhaltig weitergetragen wird.
Aber mit dem Knall seid ihr reingekommen und das finde ich richtig gut. Klar. Also man hat, ich glaube, ihr wart so auf Instagram, wart ihr relativ schnell dann auch, ja, ne? Und dann kam die ganze Veranstaltung und dann hat man schon sehr, sehr viel in Koblenz über euch gehört. Und das finde ich echt richtig toll, weil das Thema auch nicht ganz so zugänglich halt für alle ist, ne?
Also wir machen noch weiter, das ZDF kommt jetzt noch, also ich höre jetzt auch nicht auf. Es wird jetzt richtig groß und ich werde noch viel mehr Menschen damit auf die Nerven gehen. Das ist mein Ziel. 2024 gehe ich den Menschen damit auf die Nerven. Und genau. Dann, ja. Also das ist mein persönlicher Knall, auch weil ich im September aus der Uni ausscheide. Also das ist dann mein letztes Semester und da werde ich noch rausgehen mit...
Dann darf er auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Okay, ich würde sagen, wir unterbrechen jetzt einmal unser Gespräch und wenn es jetzt im Publikum, wir haben ja noch immer das Publikum hinter uns, wir hatten es am Anfang ja schon mal kurz gesagt, das ist ja ein Live-Podcast, wenn es aus dem Publikum Fragen geben sollte, dann wollen wir jetzt die Möglichkeit geben, die zu stellen und genau, ich werde dadurch mit einem Mikro durch den Raum laufen.
Wenn niemand freiwillig eine stellt, werdet ihr einfach so drangenommen. Ja, das ist wie in der Schule. Ja,
genau. Naja, okay, gut, dann übergebe ich das Mikrofon.
Mich würde interessieren, vor allen Dingen an dich, Astrid, in Bezug auf Alkoholkonsum. Jetzt ist es in der Kneipe so, du hast es eben schon gesagt, wenn jetzt zum Beispiel in einer Kneipe wie Mephisto, die schon erkennen, dass da jemand ist, der irgendwie Aggressionspotenzial mit sich bringt, vielleicht auch stark alkoholisiert ist etc., dann ist in der Kneipe, ich sag mal, relativ einfach, sollte einfach sein, ist in vielen Kneipen leider nicht so, aber dass man diese Person dann entfernt, das ist jetzt natürlich in einer Stadt auf den öffentlichen Plätzen nicht so einfach. Und ich sag mal, gerade als queere Person erlebe ich das auch gerade bei feministischen Aktionen auch ganz oft, dass ganz oft alkoholisierte Menschen auf öffentlichen Plätzen genau die Problemherde sind, weil die Aggression plötzlich reinbringen und aus einer vermeintlich unschuldigen Situation oder neutralen Situation eine Gewaltsituation machen. Deswegen würde mich interessieren, ob deine Studierenden eventuell da auch schon Ideen zu hatten, wie man mit Alkoholkonsum an öffentlichen Plätzen in der Stadt innerhalb, also vielleicht auch für die Stadtplanung umgehen kann und vielleicht auch du, Kim, ob die Fraktion da vielleicht auch Ideen hat. Ich weiß, es gab mal Ideen in Koblenz, wurde mal an öffentlichen Plätzen auch Alkohol trinken verboten, das ist aber irgendwie kläglich gescheitert. Deswegen würde mich das mal interessieren.
Also ich weiß nicht, ob, also Verbote, glaube ich, helfen nie, bringen nie was, führen immer nur dazu, dass die Leute das woanders machen, dann führt es zu solchen versteckten Sachen, die dann noch mehr eskalieren oft. Um das vielleicht so ein bisschen größer zu denken, ich weiß, das ist keine direkte Antwort auf deine Frage und das entschuldige, dass es schon mal im Vorhinein ist, dass wir viel früher damit anfangen müssen, die Leute dahingegen zu sensibilisieren. Und das fängt halt schon in den Schulen an, dass wir mit den Menschen reden und dass das Schulsystem vielleicht auch rein räumlich überdacht werden muss, wie man sich da wohlfühlt und aufgenommen wird. Und wenn man sich anguckt, welche Gruppen in der Stadt trinken und eskalieren, dann sind das Menschen, die nicht gesehen werden oder die ziemlich früh durchs System fallen. Und wenn wir das schon an der Wurzel nicht immer das Symptom bekämpfen, sondern die Ursachen bekämpfen können, indem wir kleinere Klassen auf Brennpunktschulen machen, engagierte Lehrer machen, den Unterricht anders gestalten, die Schulen schöner machen, an die SchülerInnen orientierte Schulgebäude gestalten, so dass diese Eskapismus-Ideen durch Alkohol gar nicht erst so krass werden, ja. Das hilft jetzt im akuten Fall nichts und da hilft, glaube ich, auch kein Verbot und keine erhöhte Polizeipräsenz. Ich glaube, das müssen wir längerfristig sehen und behandeln, dass wir sagen, okay, wir gehen früh in die Schulen rein, wir gucken uns die Menschen an, wir geben den Perspektiven, also dass es eben keine Perspektivlosigkeit gibt, wo die Leute einfach frustriert sind und deshalb Alkohol trinken und dann halt sich nur stark dadurch fühlen, andere einen aufs Maul zu hauen, ne? So, um es mal platt zu sagen. Und ich glaube, das wäre ein Punkt. Und da könnte man auch parteipolitisch rangehen, dass alle auch da wieder überparteilich zu sagen, wir müssen Schulen zu besseren Orten machen, wo Menschen sich gesehen und respektiert fühlen, egal woher sie kommen, wie sie ausführen und welche sexuelle Ausrichtung sie haben, damit sowas gar nicht erst als Symptomatik in die Stadt getragen wird. Das wäre jetzt meine Antwort, die dir jetzt im akuten Fall nicht hilft, weil du mit anderen Anfeindungen leben musst, als ich das zum Beispiel tun muss. Insofern kann ich dir da keine befriedigende Antwort geben. Ich glaube nur, das ist das einzige Mittel, wie wir es langfristig auf die Kette bekommen.
Ich kann jetzt auch keine konkrete Antwort von der Fraktion geben, weil ich ja noch nicht in der Fraktion bin. Deswegen antworte ich als Vorstandsvorsitzende und Spitzenkandidatin für die künftige Fraktion hoffentlich. Genau. Und ich würde nochmal den Gedanken von eben, den ich hatte, mit Awareness-Konzepten für Veranstaltungen da nochmal aufgreifen. Das bezieht sich natürlich auch auf den öffentlichen Raum generell. Also wie gehen wir im öffentlichen Raum miteinander um. Und das ist, ich glaube auch, also im Internet merkt man das ja auch immer sehr stark, wenn du jetzt eben auch gesagt hast, 200 Hasskommentare unter euren Reels oder sowas, da ist der Ton auch sehr, sehr rau. Und wenn Alkohol fließt, dann wird der Ton auch oftmals sehr, sehr rau in der Realität. Und ich glaube, dass wir da einfach grundsätzlich an einen Punkt kommen müssen, wo wir achtsamer mit der Umwelt und mit anderen Menschen umgehen. Da ist Bildung natürlich ein Thema. Das können wir kommunal leider nicht so gut angehen, aber wir haben ja auch Landesebene vertreten. Von daher ist das natürlich auch ein wichtiges Thema für die Ebene, aber halt kommunal, dass man zum Beispiel auch Öffentlichkeitskampagnen zu dem Thema machen könnte, ne? Also wie gehen wir miteinander um oder auch zum Beispiel, das ist ja auch ein Thema von Awareness-Konzepten, dass man das öffentlich ausschildert, hier gelten die und die Regeln, nämlich wir gehen respektvoll miteinander um und dass man diese Regeln auch nochmal schriftlich vor sich sieht und sowas. Das ist alles schon ein Punkt, wo sich, glaube ich, Menschen dann grundsätzlich nochmal hinterfragen. Aber natürlich würde ich jetzt mal behaupten, gibt es dann immer noch irgendeinen Vollidioten, der das trotzdem macht. Und wir können nur hoffen, dass es dadurch dann weniger werden. Und ich glaube auch, dass es dadurch weniger werden, wenn man die Gesellschaft auch in die Pflicht nimmt und das nochmal ins Gedächtnis ruft, dass man das nicht macht und dass wir so nicht miteinander umgehen.
Okay, wir haben noch weitere Fragen aus dem Publikum und ich laufe weiter durch den Raum.
Esther Friederik, Lehrende, also Unterrichtende und queer auch. Ich erlebe manchmal diese Diskrepanz zwischen den Safe Spaces für unterschiedliche Personen. Wir haben einerseits vielleicht einen Safe Space, der für die eine Personengruppe ein Safe Space ist. Also zum Beispiel haben wir leider in Koblenz immer noch kein queeres Zentrum, das wäre begrüßenswert und sicherlich ein wichtiger Safe Space. Gleichzeitig wäre das vielleicht kein Platz, wo, ich sag mal, bestimmte Menschen mit Migrationshintergrund oder so hingehen würden, weil das nicht ihr Raum ist. Die bräuchten einen anderen Safe Space, um sich dort wohlzufühlen. Und dann hätten wir vielleicht verschiedene Safe Spaces nebeneinander und hätten wir eine Separierung, was man ja auch nicht will. Also wie kann Stadtplan das schaffen, für die unterschiedlichen, vielfältigen Gruppen jeweils einen Raum zu schaffen, wo sie sein können und gleichzeitig das Gemeinsame zu stärken, also den Safe Space für die Einzelnen differenziert zu haben und das Gemeinsame zu stärken.
Also ich bin so ein Instagram-Opfer und ich habe so ein Reel gesehen, wo ein Mann gesagt hat, there are gun-free zones, why are not rape-free zones? Und dann sagte einer, naja, weil die ganze Welt eine rape-free zone sein sollte. So, und das ist, um das jetzt mal runterzubrechen, ich finde, der Idealzustand wäre, dass man keine Safe Spaces brauchen müsste, weil sie nicht notwendig wären, sondern es sind keine Safe Spaces, sondern vielleicht Wohlfühlorte, weil man lieber veganes Essen mag oder Rapmusik oder Techno oder Bierzelte oder keine Ahnung was. Also nicht, ich will nicht in den Raum gehen, weil ich mich da sicher fühle, sondern ich will in den Raum gehen, weil ich mich da wohlfühle, weil ich da etwas bevorzuge, was woanders nicht der Fall ist. Auch das ist eine utopische Vorstellung, das ist mir schon klar, aber ich glaube, wir sollten nicht daran arbeiten, uns weiter zu differenzieren, um wieder höhere Mauern zu bauen, um wieder mehr Abgrenzung zu schaffen, sondern wir sollten genau diese Mauern einreißen, indem wir uns mehr begegnen und damit wir mehr Orte schaffen, wo sich die Leute begegnen. Und dann würde vielleicht, wenn wir die Menschen sehen, die anderen, gerade die Leute, die voreingenommen sind oder Vorurteile haben, sehen, okay, das ist eine ganz normale Person und der ist nur anders, die sieht nur anders aus, trägt Nagellack oder trägt gerne Kleider oder isst nur Halal oder Hanan oder keine Ahnung was. Und das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil es ganz, ganz, ganz winzige Differenzierungsmerkmale eigentlich sind. Und das wäre eigentlich die Vorstellung, die eine Stadt machen sollte. Das Denken in verschiedenen Räumen ist ein Denken aus einer Nachkriegszeit heraus, wie wir Stadt gedacht haben. Dass wir in separierten Räumen, in Wohngebieten, Industriegebieten, Mischgebieten und keine Ahnung was. Das ist das Denken, was dazu führt, dass wir immer noch in Spaces denken. Das ist Martina Löw mit ihrer Spacing and Placing Theorie. Das ist nichts, was nachhaltig in die Zukunft funktionieren kann. Wenn wir als Gesellschaft funktionieren wollen, brauchen wir keine Spaces, sondern wir brauchen ein Ding, eine rape-free, diskriminierungsfreie, keine Ahnung was Zone. Das muss nicht unterteilt werden. Ja, und dann wird jeder wahrgenommen und dann wird jeder respektiert. Auch nicht jeder und nicht immer, ist mir auch klar. Aber das wäre so der ideale Anspruch. Und dann brauchen wir das gar nicht mehr. Und das wäre das, worauf wir hinarbeiten sollten. Dass wir nicht in funktionalistischen Denkweisen, die wir durch die industrielle Revolution immer noch in unseren Köpfen drin haben, aber dabei haben wir 2024 immer noch so denken. Das ist längst überholt, aber die Leute halten daran fest, weil es ihnen so eine Sicherheit gibt. Und das regt mich so auf, weil ich denke, das führt uns nicht weiter.
Und gleichzeitig, finde ich, hast du ein wichtiges Problem angesprochen, weil es natürlich zu wenig Räume in Koblenz gibt, wo sich Menschen begegnen können. Du hast ja auch zum Beispiel das Queere Zentrum angesprochen. Da hatte die Stadtverwaltung mal gesagt, dass die Stadt Koblenz leider die Voraussetzungen noch nicht erfüllen würde und wir deswegen halt kein queeres Zentrum würden. Ja, wie dem auch sei, natürlich müssen wir in der Innenstadt eigentlich mehr Räume zur Verfügung stellen, die eben genau solche Orte der Begegnung sind, damit Menschen sich miteinander vernetzen. Und es gibt ja auch natürlich Menschen mit Migrationshintergrund, die queer sind und dadurch dann selbstverständlich ja auch schon in einem queeren Netzwerk sich wohlfühlen würden.
Und dann laufe ich weiter zu unserem nächsten Zuhörer, der eine Frage stellen möchte.
Ja, hallo, Karl Bernhard von Heusinger, Landtagsabgeordneter der Grünen. Zunächst wollte ich sagen, dass eure Veranstaltung, ich war am Feministischen Kampftag bei eurer Veranstaltung im Rathaus, sie war fantastisch, sehr, sehr inspirierend. Und eine Sache, die du, Astrid, gerade auch genannt hast, hat mich sehr besonders beeindruckt. Und das waren die Quiet Rooms. Hintergrund ist, dass feministische Stadtplanung ja eigentlich nicht feministisch, also für Frauen, sondern für alle da sein soll. Und diese Quiet Rooms ist ein Teil, also quasi eigentlich ein Schritt hin zu einer inklusiven Stadtplanung, weil man Menschen mitnimmt, nicht nur natürlich auch Menschen, die gerade mal Ruhe brauchen von dem Stress, aber auch Menschen, die diese Hektik in der Stadt, weil sie psychisch Probleme haben, psychisch krank sind, gar nicht so gut abkönnen und Pausen brauchen, um das überhaupt aushalten zu können. Das hat mich sehr beeindruckt und gleichzeitig war da auch noch ein Beispiel, dass man so Einkaufszeiten macht, wo man alle Geräusche und Licht und so runterdämmt, um diesen Menschen, die diese Belastung der City nicht abkönnen, die Möglichkeit zu geben, trotzdem teilzunehmen. Und da wollte ich einfach nochmal nachfragen, ob du da das nochmal erläutern kannst und vielleicht auch nochmal sagen kannst, ob ihr da in irgendeiner Form schon weitergekommen seid in kleinen Schritten. Große Schritte wahrscheinlich nicht.
Also das war ein Projekt von zwei Studierenden. Die eine hat das auch aus dem sehr Eigenantrieb rausgemacht, weil sie das war ein Moment, warum sie nicht gerne in die Stadt geht, weil es einfach auch zu laut ist und sie damit überfordert ist von den Sachen. Und sie haben jetzt mit wir sind jetzt im Gespräch mit dem Forum und im Lehrcenter, ob man das nicht, also mit dem ECE, ob man da nicht was machen könnte, und die überlegen jetzt, inwieweit, also ich glaube, beim Forum ist das nicht so ein Problem, weil da eh nicht so viel los ist, dann könnte man auch mal ruhig machen, aber wahrscheinlich ist es per se ruhig, aber dass da eine Idee ist, dass sie das machen können. Und es geht halt wirklich um diese Neurodivergenz. Also wenn man neurodivergenter Mensch ist, dann führt halt das Piepen von Kassen und die andauernde Musikbeschallung. Und das, also ich persönlich finde auch, ich kann nicht zu H&M, darf man hier sowas sagen? H&M gehen, weil diese Lichter.
Du darfst alles sagen. Okay. Wir sind keine Sprachpolizei.
Nein, ich meine nur wegen, also, aber dieses H&M, diese Lichter machen mich fertig. Also mir tränen auch jedes Mal die Augen, wenn ich in diesen Laden reingehe. Ich finde es ganz furchtbar. Und das sind halt solche Sachen, die man da in irgendeiner Form dahin, also auch andere Leute wahrnehmen. Also wir haben bis jetzt war die Diskussion, auch was völlig legitim ist, natürlich sehr auf weibliche Bedürfnisse oder weiblich gelesenen Menschen, die Bedürfnisse von queeren Personen. Aber wenn ihr euch mal vorstellt, ihr seid mit einem Rollator oder einer Gehhilfe oder einem Rollstuhl in der Stadt oder seid eben Menschen, die durch Licht oder Geräusche sehr schnell fertig seid, dann ist Stadt der absolute Horror. Ja, also geht mal mit dem Rollstuhl über einen Jesuitenplatz, das ist der Tod, abgesehen davon, dass man auf keine Toilette kommt. So, und das sind halt auch Probleme, die ganz viele Menschen haben, dass es ihnen zu laut ist und zu hektisch ist. Und da war halt das Projekt, und das sehen die auch ein. Also das ich versuche auch Edeka dazu zu bekommen, gerade in der Vorstadt, dass man da mal die Musik ausschaltet und die Kassengeräusche ausschaltet und es für eine Stunde einfach mal leise macht, ja. Und das ist, wenn man das mal mitgemacht hat, das ist ein krasses Einkaufserlebnis, wenn alles ruhig ist um einen. Das ist sehr seltsam und total wohltuend. Da muss ich nicht mehr mit Kopfhörern einkaufen gehen, ist super. Genau, also das wird jetzt gemacht und da sind die dabei und das wird auch, also das soll dann auch beworben werden. Und man kriegt ja solche Läden auch ganz gut damit, dass sie sich halt dieses Feigenblatt der Inklusivität dann einfach vorhalten. Also ich habe gemerkt bei meinem Projekt, ich nutze das auch knallhart aus, dass ich sage, ihr habt auch was davon, also macht das, weil man kriegt die Leute, also die funktionieren anders im Hirn, wenn man BWL im Hintergrund hat, glaube ich. Das verstehe ich nicht, ich habe Kunst studiert. Aber damit kriegt man sie, dass man sagt, ja, ihr habt auch was davon, ihr könnt das auch vermarkten, ja, und dann plötzlich hören sie zu und denken, ach so, ja, wir können das vermarkten, das ist ja total gut. Insofern, wir machen das und das ist auch so ein Projekt, was sehr niederschwellig ist, ne? Also das kann man machen und das kostet erstmal nichts. Es kostet sogar weniger, weil es stromsparend ist. Das führt dazu, dass man wieder mehr Leute inkludiert. Also ich weiß nicht, wer von euch gerne bei ruhigen Sachen einfach mal einkauft und das Licht, dieses Licht, ich will, dass das Licht geändert wird. Genau, und das wird auch umgesetzt. Also es sind so solche Sachen, das war halt der Anspruch und das ist ein Projekt, was sehr gut umsetzbar ist. Und ich glaube, wenn es soweit ist, dann bitte ich euch alle, genau zu den Zeiten noch einkaufen zu gehen, damit die sehen, dass sich das auch rentiert. Weil ich glaube, Leute, die das nicht stört, ist es auch egal, ob sie bei Musik oder bei Nicht-Musik einkaufen gehen. Also geht dann einkaufen, wenn keine Musik läuft. Darf man erst aber nicht sagen.
Okay, alles klar. Ich habe noch zwei Fragen zumindest gesehen. Die lassen wir jetzt auf jeden Fall noch stellen, bevor wir dann selbst noch ein bisschen weiter fragen.
Danke. Ja, ich würde gerne noch mal zu den Awareness-Konzepten an Veranstaltungen zurückkommen, weil ich bin auch ehrenamtlich aktiv und bei uns ist das so, wie du schon gesagt hast, voll das Ding, dass das gemacht wird und auch einfach umgesetzt wird und irgendwie überhaupt gar keine Hemmschwelle da ist, dass es nicht gemacht wird. Und mich würde es mal interessieren, wieso das im Stadtrat war es, glaube ich, überhaupt nicht irgendwie oder nicht angekommen ist, woran es da scheitert, weil es ja eigentlich, also ich wüsste jetzt nichts, was dagegen spricht, weil es wird halt auch einfach immer, ja, es wird ja nie weggehen, dass man sich vielleicht auf so Veranstaltungen als Frau vielleicht einfach mal unwohl fühlt und sagt, ich muss jetzt irgendwo hin, ich habe hier keinen oder meine Freunde sind weg, ich weiß überhaupt nicht, wohin ich soll, hier ist kein Netz oder so. Kommt ja auch alles vor, dass man da irgendwie so einen Anlaufpunkt hat, das ist ja überhaupt nicht negativ oder so.
Also es war eine schlimme Debatte, kann ich dazu nur sagen. Also Kai Bernhard hinter dir nickt, der hat nämlich den Antrag eingebracht in den Stadtrat und es ist wirklich komplett mies gelaufen. Also zum einen auch von der Verwaltungsseite, die haben nämlich auch den Vorschlag gegeben, das abzulehnen, was ich auch einfach hochproblematisch finde. Also auch die Stadtspitze kann man an der Stelle gut mal kritisieren. Und zum anderen, ja, es ist dann gescheitert, weil es zu viele Konservative in unserem Rat gibt, die alle quasi damit argumentiert haben, dass das ja eine totale Belastung für die Ehrenamtlichen wäre. Und dass Ehrenamtliche das überhaupt nicht stemmen könnten. Und dass Ehrenamtliche das aber schon die ganze Zeit machen, hat die überhaupt nicht gejuckt. Ne? Das ist ja dann einfach wieder die Wahrheit drehen, wie sie wollen. Weil man hätte ja auch hingehen können und sagen können, naja gut, dann machen wir das eben nur für Veranstaltungen der Stadt. Das hätte man ja auch machen können. Die Stadt hätte ja auch sagen können, ja gut, dann ändern wir das. Ändern wir zum Beispiel den Vorschlag. Wir hatten einen Antrag für alle öffentlichen Veranstaltungen. Man hätte aber auch von der Stadt ja auch sagen können, wir machen einen Änderungsantrag oder auch irgendeine Fraktion hätte hingehen können und sagen können, wenn dieser Punkt mit den Ehrenamtlichen so schlimm gewesen wäre, hätte ja auch irgendjemand einen Änderungsantrag stellen können und sagen können, dann nehmen wir die Ehrenamtlichen raus. Hätte ich tatsächlich nicht mal ein Riesenproblem mit gehabt, weil die Ehrenamtlichen das sowieso schon machen. Und wir verpflichten uns einfach nur selbst. Aber das ist ganz offensichtlich nicht wünschenswert gewesen. Und es, also ich kann nur sagen, es war eine ganz, ganz furchtbare Debatte. Und ich habe, glaube ich, jedes einzelne Haar, was ich auf dem Kopf hatte, wollte ich mir einzeln rausreißen. Also ja, das ist tatsächlich, manchmal sitzt man dann da so und denkt so, wie kann man dagegen sein, dass sich Menschen irgendwo wohlfühlen können und dass die Perspektive von Betroffenen mal ins Zentrum gestellt wird und eben nicht rein dieser Sicherheitsaspekt gesehen wird. Also es ist natürlich wichtig, dass wir trotzdem Personal haben, die dazwischen gehen, wenn sich Leute prügeln oder sowas. Aber das ist ja nicht immer das Problem bei einer Veranstaltung. Es ist ja auch schon ein Problem, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und es packt mir jemand an den Hintern. Oder es ist ein Problem, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und es ruft mir jemand eine sexistische Beleidigung hinterher oder sowas. Aber das wurde leider mehrheitlich im Stadtrat nicht so gesehen. Aber es war wirklich, ich kann es nicht anders sagen, es war so traurig.
Ja, da muss man einfach immer weiter dranbleiben und genau jede frustrierende Diskussion nochmal führen, bis sich irgendwie möglichst was ändert. So, und dann kommen wir jetzt erstmal zu unserer letzten Frage. Wir gehen dann am Ende nochmal auf Fragen ein. Wir haben so ein bisschen die Zeit im Blick. In der Regel haben wir ja den Podcast so 60 Minuten laufen, damit die Folgen nicht allzu lang werden. Wir sind jetzt schon bei 50. Dann hat jeder nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Könntet ihr nochmal auf den Zusammenhang von autofreier und möglicherweise feministischer oder menschengerechter Stadt eingehen? Denn ich glaube, der ist ein bisschen ambivalenter, als es vielleicht eben klang. Ein Auto kann ja auch, wenn man es überspitzt darstellt, ein Safe Space im ganz handfesten Sinn sein. Also den Zusammenhang würde ich ganz gerne nochmal hören. Vielleicht auch gerne mit Verweis auf die konkreten Handlungsspielräume, die man in der Kommunalpolitik hat bei dem Thema.
Ja, also ich würde vielleicht darauf antworten. Zum einen, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig zu gucken, wie bewegt sich eigentlich wer in der Stadt. Und in Deutschland gibt es leider sehr, sehr wenig Studien dazu. Also das fände ich zum Beispiel Anregung, super interessant für Koblenz zu erheben, wie bewegt sich wer. In anderen Ländern gibt es schon zahlreiche Studien dazu und in anderen Ländern hat man eben herausgefunden, Frauen fahren viel weniger Auto als Männer, weil Frauen oftmals gerade in Städten kleinere Distanzen zurücklegen, aber dafür mehr. Also die gehen zum Beispiel morgens zur Schule und bringen ihr Kind zur Schule oder in den Kindergarten und gehen dann noch zur Arbeit und dann wieder zurück nach Hause, einkaufen zu Fuß oder sowas. Und Männer nutzen wirklich deutlich häufiger das Auto. Und dann ist ja natürlich die Frage, für wen ist die Mobilität gemacht in der Stadt? Und wenn wir jetzt wissen, wie gesagt, also Studien gibt es nicht wirklich gut in Deutschland, dass Frauen viel weniger Auto fahren und häufiger eben Fahrrad fahren, zu Fuß unterwegs sind oder mit dem Bus fahren, dann ist es auch total ungerecht, warum der meiste Platz quasi Autofahrern, also ich gendere extra nicht, zur Verfügung steht. Und gleichzeitig natürlich gibt es genügend, also ich fahre selber auch Auto, es gibt genügend Frauen, die Auto fahren, die natürlich auch das als sichere Möglichkeit und vielleicht auch darauf, was du vielleicht auch anspielen wollen, wie komme ich sicher irgendwo, wenn ich nicht mehr mit dem Bus fahren möchte, weil mir ist das im Dunkeln zu unsicher, dann fahre ich vielleicht eher mit dem Auto oder sowas, dann ist das natürlich wichtig. Und trotzdem müssen wir ja sehen, wie machen wir Busfahren sicher, so dass Frauen auch Bus fahren können in der Nacht? Oder wie machen wir das zum Beispiel mit einem Taxi, Nachttaxi-System oder sowas vor den Clubs, dass Frauen eben nicht sagen müssen, ja, aber ich bin auf mein Auto angewiesen aus dem Sicherheitsaspekt. Also das vielleicht dazu, aber ich glaube, grundsätzlich ist es halt eben ein Problem, wenn wir uns angucken, von wem wird der öffentliche Raum wie genutzt.
Ich habe mir da ehrlicherweise noch überhaupt gar keine Gedanken zu gemacht. Ich finde das total spannend und ich habe es sofort aufgeschrieben und ich werde es ins Seminar mit reinnehmen. Also außer den Aspekt, den du jetzt genannt hast mit den Taxi und Bussen, also dieses Tabu ist ja Taxi und Bus, das ist auch so, was die Nachttaxen gibt, aber also ich bin mit 16 aufs Dorf gezogen, verschleppt worden von meinen Eltern, muss ich sagen. Und da war natürlich Auto mein Freiheitsgarant, ne? Also 18 Autoführerschein und ich kam von diesem Kaff weg. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Aber ich finde es total spannend, die Frage, wer bewegt sich wie und warum und inwieweit kann das auch, also führt das dazu, dass man sich vielleicht Städte anders denken muss, wenn, wenn die Leute mehr aufs Auto verzichten und mehr Fahrrad fahren, abgesehen davon, dass man Fahrradwege braucht, aber auch Fahrradparkhäuser oder Fahrradstraßen oder Sicherheitsaspekt. Also ich glaube, das ist ein Thema, das ist so ein Dominostein, das macht so bäm und dann fällt alles um. Ich finde es total interessant.
Also wie ich auf das Thema gekommen bin, ist auch super spannend. Nämlich mit, also ich habe ein Buch gelesen über den Gender Data Gap, wo das ja zum Beispiel ein Fall von ist. Nämlich Daten zu erheben, wie wir uns bewegen und zwar gendergerecht. Also das ist ja in der Medizin zum Beispiel auch oft ein Problem. Daher kennt man das, dass Daten eben nicht nach den Geschlechtern aufgeteilt werden. Und in der Form, wie wir uns bewegen, ist es in Deutschland halt auch überhaupt nicht in Studien dargelegt. Und in den skandinavischen Ländern hat man das eben mal dargelegt mit den Bewegungsformen und hat daraufhin halt festgestellt, oh Mist, wir streuen falsch im Winter, ne? Also dann werden die Straßen halt zuerst gestreut. Das ist aber dann insgesamt total ungerecht, weil die Wege von Frauen und von Kindern, die halt mit dem Fahrrad zur Schule gefahren sind oder Frauen, die halt zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit den Öffentlichen unterwegs waren, dann halt eben viel später erst frei waren als die Straßen, die dann halt überwiegend von Männern genutzt wurden. Und das fand ich auch so interessant, wie viele Teile das eigentlich betrifft vom alltäglichen Leben.
Ich finde es, also wenn du es so sagst, gerade drüber nachdenke, meine Kinder sind beide in den Uni-Kindergarten gegangen und ich wohne in der Vorstadt. Und dann bin ich mit dem Bus zum Kindergarten gefahren und die sind sehr nah aneinander. Das heißt, ich hatte so einen großen Kinderwagen, so einen breiten. Und da kam ich allein gar nicht in den Bus so richtig rein. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann im Sommer immer von der Vorstadt zur Uni gelaufen bin. Ja, was schön ist, aber was auch manchmal nervt. Und das ist, finde ich total spannend, wenn ich darüber nachdenke, was öffentliche Verkehrsmittel und Wege für mich als Mutter von zwei Kindern, die beide nicht laufen konnten, bedeutet hat, um sie in die Einrichtung zu bringen und ja, Dann selber auch noch arbeiten zu wollen und total bescheuert, wollte auch noch arbeiten. Und dann auch noch zurückzukommen und hin und her. Also das sind so Sachen, wo wahrscheinlich Verkehrsmittel auch ein unglaublich wichtiger Baustein zur Emanzipation oder zur Teilhabe, auch nicht nur für Frauen, sondern auch vielleicht Menschen mit Beeinträchtigungen, Rollstuhl, Gehhilfen und so weiter und so fort. Ne? Also das wird ein Punkt am Montag. Habe ich mir aufgeschrieben.
Ja. Wir freuen uns auf die Ergebnisse. Ja, ich bin da wirklich sehr gespannt.
Ihr werdet sie bekommen.
Ja, deswegen einfach so wichtig, drüber zu reden. Also ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich irgendwie über so ein Thema spreche, gerade über das Thema, da fallen mir irgendwie neue Aspekte ein oder fallen neue Aspekte auf. Also richtig gut da.
Ja, man ist nicht fertig, das ist doch das Gute daran.
Ja.
Das ist
ja
langweilig.
Ja. Okay, ich würde sagen, wir wollen ja auch dem Publikum noch die Möglichkeit geben, weitere Fragen zu stellen. Deswegen würden wir mit unserem Part vielleicht jetzt langsam zum Schluss kommen und würden ja zwei Abschlussfragen noch stellen. Und zuerst vielleicht mal die Frage, also du hattest es eben für dich schon so ein bisschen angedeutet, so ein Ausblick. Also wie geht's jetzt für euch weiter? Was habt ihr vielleicht jetzt für dieses Jahr oder fürs nächste Jahr? Was habt ihr so vor? Wie möchtet ihr euch weiter einsetzen für feministische Stadtplanung? Und habt ihr konkrete Projekte, vielleicht was ganz Konkretes, was ihr umsetzen möchtet?
Also für mich ist, ich will jetzt das Semester hier an der Uni dann noch machen und ich möchte, wie gesagt, diese Ausstellung in der Stadt selber haben, weil ich keine Ausstellung hinter Mauern haben will, die wieder dazu führen, dass Leute daran nicht teilhaben können, sondern dass es für jeden sichtbar ist, diese Tagung haben, die auch maximal divers ist in dem Sinne, dass dann nicht nur ArchitektInnen oder SoziologInnen reden, sondern halt irgendwie auch von der Polizei über Leute von irgendwelchen marginalisierten Gruppen, also alles Mögliche da zu Wort kommt und ihre Idee von Stadtplanung irgendwie kundtut. Und was mir das Thema gezeigt hat, ist, wie wichtig Infrastruktur und Architektur ist für Gesellschaft und für Handeln und wie sehr Infrastruktur und Architektur Handeln steuert. und dass man da ganz sorgsam mit umgehen muss, wie man baut, was man baut, wie man sich in Räumen bewegt. Und ich habe eben angesprochen, Schulen zum Beispiel. Ich habe viele auch so Schulprojekte, dass ich Theater mit den Kindern mache. Und ich finde, Schulen sind furchtbare Gebäude, sowohl für LehrerInnen als auch für SchülerInnen. Das ist das Schlimmste, was man Menschen antun kann, sind Schulgebäude. Das ist so eine weitere Herzensangelegenheit von mir, dass ich irgendwie da reinkomme und gucken kann, inwieweit man Schulen oder auch Universitäten so gestalten können, dass sie menschenwürdig sind für jeden, der da drin arbeitet oder lehrt oder belehrt wird in irgendeiner Form, und da Leute rausgehen, die Lust auf Gesellschaft und auf Menschen haben und das nicht als Qual empfinden, und sondern wie so schön empowered da rauskommen. Das ist so ein Projekt, was, wie auch immer ich das umsetzen werde, ich habe keine Ahnung, weil ich echt nicht weiß, was im Oktober auf mich zukommt. Ich weiß wirklich, weiß ich nicht, aber das ist so eine Sache, wo ich für kämpfen möchte, dass ich irgendwie einen Fuß in diese Tür bekomme, dass ich das so gestalten kann oder dabei helfen kann, nachhaltig das, was vorhanden ist, so umzugestalten, dass die Menschen sich da wohlfühlen und dass am Schluss SchülerInnen aus diesen Gebäuden rauskommen, die Bock auf Lernen, auf Menschen, auf Gesellschaft, auf Leben haben und nicht davon fertig gemacht werden. Und das gibt's leider viel zu häufig, dass sie frustriert werden oder LehrerInnen nach 3 Jahren Burnout, weil sie total frustriert sind von dieser ganzen Struktur. Das sind so, und auch bei Universitäten, ich möchte für unsere Universität hier in Koblenz Räume schaffen, wo sich Studierende aufhalten können, wo sie Studierendenleben leben können, wo sie sich wohlfühlen, wo sie wahrgenommen können, wo Ideen passieren können. Ideen brauchen Platz, im wahrsten Sinne des Wortes brauchen sie Platz, ob es an der Schule, Uni oder in der Gesellschaft ist. Und das ist so eine Sache, die werde ich nicht aufgeben und werde weiterhin dafür irgendwie versuchen, irgendwie was zu machen, dass es irgendwie besser wird. Und wenn ich das nur mit kleinen Theaterprojekten an der Schule mache, ist mir egal. Aber irgendwie werde ich es schon hinbekommen. Das ist so mein Ziel. Und die Leute immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es da anfängt und dass das wichtig ist, dass man mit den Menschen arbeitet, damit wir eine Gesellschaft haben, die vielleicht für uns alle cooler wird, wenn wir älter werden.
Ja. Also du sprichst eine konkrete Forderung von uns auch an, nämlich das Haus der Wissenschaft, was wir in die Stadt integrieren möchten. Und auch da kommt es wieder auf Mehrheiten an. Also ich hoffe natürlich, dass im nächsten Rat wir eine weitere Periode haben, die nicht ganz so konservativ ist. Die ist jetzt schon sehr, sehr konservativ, und ich hoffe, dass die nach dem 9. Juni nicht noch konservativer wird, weil ich glaube, dass wir Punkte, die für uns wichtig sind, also wenn es in Klimagerechtigkeit, aber auch Sozialgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit geht, die bekommen wir leider nicht durch mit einer konservativen Mehrheit. Das ist einfach so. Deswegen hoffe ich, dass wir im Stadtrat eine politische Realität wiederfinden werden, die das auch möglich machen. Und gleichzeitig habe ich ein paar konkrete Projekte, für die ich mich einsetzen möchte, nämlich Gender Budgeting zum einen, also eine Haushaltspolitik, die alle Geschlechter gleichermaßen berücksichtigt, was auch wieder in Stadtplanung mit einfließt, weil wenn man das Ganze finanzieren will, dann muss man natürlich auch den Haushalt zuerst mal angucken und auch mal erheben, für wen wird das Geld eigentlich mehrheitlich ausgegeben. Also das ist quasi der erste Punkt und der erste Aspekt dabei. Wir erheben das erstmal und das auch völlig wertfrei, weil ich glaube, dass vielen Menschen überhaupt nicht klar ist, dass zum Beispiel öffentlicher Raum, dass zum Beispiel finanzielle Mittel ungleich verteilt sind und das auch nicht immer irgendwie eine böse Absicht ist, sondern dass sich halt aus der Realität ergibt, dass Frauen oftmals nicht so oder auch lange Zeit nicht politisch so aktiv sein konnten und immer noch nicht so aktiv sein können wegen der Care-Arbeit einfach. Und dass, wenn Frauen an den Entscheidungen nicht beteiligt sind, es natürlich dann so ist, dass eher die Perspektive von Männern in die Entscheidungen reinfließt. Und deswegen ist das, glaube ich, das größte Brett quasi, was zu bohren ist im feministischen Teil, dann aber auch hybride Sitzungen. Also wie machen wir Koblenz so freundlich und auch politisch freundlich, dass Frauen teilhaben können, aber auch nicht nur Frauen, sondern auch Menschen mit Beeinträchtigung. für die es zum Beispiel erheblich aufwendiger ist, zum Stadtrat zu kommen und da 8 Stunden zu sitzen oder sowas. Genau, das sind 2 konkrete Punkte, aber auch Kita-Plätze. Ganz, ganz furchtbar in Koblenz.
Ja, danke euch dafür. Und dann würde ich jetzt sagen, ich schaue jetzt nochmal ins Publikum und jetzt ist nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen, bevor wir dann die Aufnahme beenden. Ist das jetzt schon wieder an? Ja, man hört mich jetzt auch, wenn ich aufstehe und durch den Raum laufe.
Du hast vorhin gesagt, als du 16 warst, wurdest du aufs Land entführt und der Traum war dann dein Auto. Ich habe in Koblenz gewohnt, ich habe lange Zeit in Städten gewohnt und als unser erstes Kind geboren wurde, sind wir 7 Kilometer von hier weggezogen nach Hörkenshausen. Damals gab es noch eine Busverbindung, wo ich unter der Woche in Koblenz ins Kino gehen konnte und nach Hörkenshausen kam. Diese Busverbindung ist inzwischen eingestellt worden durch Koblenz. Also die Busverbindung ist schlechter geworden. Und hier geht es ja hauptsächlich um Stadtplanung. Aber tatsächlich fühle ich mich manchmal getriggert durch diese ganzen Einflüsse, die ich in der Stadt habe und gehe deswegen aufs Land, um das zu haben. Gleichzeitig sind wir in einem Ort, der noch alle Schulformen beinhaltet. Also gewisse Infrastruktur brauche ich da auch. Eigentlich brauchen wir eine Planung, eine feministische Planung, die über den Stadtrand hinausguckt auf das Umland, weil und umgekehrt. Also weil es tatsächlich sich ja gegenseitig befruchtet und ergänzt und Bedürfnisse, Vielfalt dann erst eigentlich abgebildet ist. Und eigentlich dürfte diese Stadtplanung quasi nicht an der Stadtgrenze aufhören, sondern müsste gleich im ersten Schritt schon den Raum darum mitdenken. Wie kann das gelingen, wenn man gleichzeitig das hat, dass viele Kommunen immer nur für sich denken?
Also bin ich ganz deiner Meinung, ich habe ein Hör-Abi gemacht, dass das definitiv nicht an der Stadt aufhört. Also weder ist Feminismus das Einzige, noch Innenstadt, noch Stadtplanung, sondern es ist quasi eine Idee der Teilhabe, so, ne? Grundsätzlich für alles. Und dann natürlich müssen, also wenn es aus dem Kaff, wo meine Eltern mich hin verschleppt haben, wenn es da Busse gegeben hätte, dann wäre das ja auch schon mal gut gewesen. Ja, aber da gab es ja nicht mal Busse, da ist morgens ein Schulbus hin, also hat uns abgeholt und hat uns dann mittags wieder rausgeworfen. Das war der einzige Bus, der da existiert hatte. Ja, und da war natürlich Auto die Erlösung. Aber klar, man muss über die Stadtgrenze hinausdenken. Man muss den Menschen die Möglichkeit geben, die sagen, sie wollen aufs Dorf ziehen oder dörflicher leben, trotzdem noch gewährleisten, dass sie irgendwie am städtischen Leben teilhaben können. Ja, und das meine ich, was ich eben gesagt habe mit dieser Art Gesellschaft so funktionalistisch zu denken und damit dann auch zu bauen. Ja, dass es Innenstädte gibt, dann gibt es Randgebiete, dann gibt es das und das und das und jedes hat so seine eigene Funktion und darüber hinaus gucken sie nicht, sondern das Einzige, was uns helfen könnte, sind in allen Mischgebieten. Auf den Dörfern wohnen noch viele, auch ältere Menschen, die nicht mal ein Auto haben oder sich auch vielleicht auch kein Auto leisten können, weil es teuer so ein Auto mit Sprit und Versicherung und Steuern, alles drum und dran. Aber wo sind denn die also in Hörkranz, ich war erst vor 2 Wochen wieder da, da hat man hat jetzt den Rewe und alles ist da, aber in vielen Dörfern hat man ja nur diese Industriegebiete außerhalb. Da fahren auch keine Busse hin, da braucht man auch wieder Autos. Also es würde da schon mal helfen, dass es zumindest Nahversorgung in den Dörfern selber gibt, dass jeder da auch einfach sagen kann, er läuft da mal hin oder da fährt ein kleiner Bus hin. Als ich noch jünger war und da haben wir in Bayern gewohnt, was noch schlimmer war, aber egal, da gab es eine Initiative, da gab es den Citybus, hieß das, und der hat damals, so alt bin ich, 50 Pfennig gekostet, 50 Pfennig eine Fahrt. Also ist man für 1 Mark in die nächstgrößere Stadt gekommen und zurück oder zum Schwimmbad. Und das war eine Sache, die hat total super eingeschlagen. Ich konnte mit in der 4. Klasse mit 1 Mark, also ich hatte damals 5 Mark, da ist man da hingefahren ins Schwimmbad, hat im Schwimmbad Eintritt gezahlt, konnte noch ein Eis essen und wieder zurückgefahren. Das alles war in diesem 5 Mark mit drin. Und das ist eine Sache, die macht es niederschwelliger und damit hat man Teilhabe. Und darum geht's. Und das ist für die Dörfer unglaublich wichtig, Teilhabe zu haben, dass man Sachen hat, dass man nicht nur Reformhäuser und Apotheken hat, sondern auch irgendwas Kulturelleres hat oder mehr hat, dass man die Möglichkeit hat, Bus zu fahren. Ja, also das ist wichtig.
Ich würde mich da auch anschließen. Also natürlich ist es total wichtig, dass wir das mit dem Umland zusammendenken. Dafür gibt es ja auch ein paar Initiativen, also zum Beispiel die Initiative Koblenz-Mittelrhein oder R56 oder sowas, die schon daran mitarbeiten. Und das ist in den verschiedensten Themen wichtig. Also du hast jetzt Verkehr angesprochen, aber es ist zum Beispiel ja auch bei der Energiesicherheit wichtig, ne? Also Koblenz hat jetzt keinen riesen Windenergiepotenzial, das Umland aber vielleicht eher. Und so ist das in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen einfach wichtig, wo das Land natürlich der Stadt was bieten kann und auf der anderen Seite die Stadt dem Land was bieten kann.
Okay, ich schaue jetzt gerade noch einmal ins Publikum. Zwei Fragen hatte ich jetzt noch aufgenommen. Gibt es sonst noch jemanden noch eine Frage? Zwei sind es.
Ja, Astrid, du hattest ja eben auch die Schulen angesprochen, dass da eben auch ganz viel geändert werden muss, um menschenfreundlichere Räume zu schaffen und auch Schülerinnen und Schüler zu, ich sag mal, lebensfrohen Menschen am Ende auch zu bringen. Ich habe jetzt mein Abi gemacht, von daher weiß ich so ein bisschen, wovon ich da spreche. Und der erste Gedanke, der bei mir kam, war, dass sich da natürlich ganz viel in pädagogischen Konzepten eigentlich abspielt. Und dann habe ich gedacht, was ist denn da raumplanerisch, stadtplanerisch eigentlich möglich?
Also vielleicht so ganz einfache Sachen, also dass man, ich weiß, an welcher Schule hast du Abi gemacht, wenn ich fragen darf? Am Bischöflichen. So, ihr habt einen ziemlich kleinen Pausenhof. So, das ist mein erster Punkt. Winzig. Das heißt, und alle müssen da raus. Und es gibt Leute, die haben keinen Bock, in der Pause rauszugehen. Ja, die möchten einfach vielleicht drin ein Buch lesen oder mit ihren Freundinnen oder Freunden reden. Warum gibt es keine Räume, wo man einfach in der Pause sagen kann, okay, die einen gehen raus, die anderen bleiben drin. Ja, warum müssen alle rausgehen? Dann hat man, wenn die 10-Klässler auf dem Schulhof sind und dann Basketball spielen, dann haben die 5-Klässler nichts mehr zu melden. Vielleicht wollen die auch. Also das sind so Kleinigkeiten, dass man Lesezimmer anbietet, dass man vielleicht Räume, voll krass, dem Unterricht anpasst, abgesehen von Chemie- und Physikräumen, sondern vielleicht ist so ein Deutsch, also warum muss man, wenn man Lektürekurs in Deutsch hat, so sitzen? Warum kann man dann nicht Sitzsäcke haben oder auf Sofas sitzen? Keiner zu Hause, wenn wir ein Buch lesen, sagen so, jetzt muss man einen Küchentisch und lesen Faust. Ja? Sondern das macht man auf dem Sofa oder so. Also das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, dass man nicht nur bei Regenpause drin bleiben darf, dass man auch nicht nur, also wenn ich mir, meine Tochter meckert immer, dann Himmel wieder draußen gestanden und gefroren, während wir gegessen haben. Ja, warum können die nicht drin eine Frühstückspause machen? Warum kann man nicht im Sitzen essen? Ja, das sind nur, und das führt nicht dazu, dass ich diese Schule abreißen will, auch das Bischöfliche nicht, aber man könnte durch geschickte, also vielleicht schon, aber man könnte durch geschickte Raumplanung einfach sagen, okay, wir machen die Räume einfach schöner, wir gestalten die schöner, wir haben andere Tische, wir haben andere Bänke, wir haben eine andere Wandfarbe, wir machen Regale mit Büchern hin und schon sieht das Ganze ein bisschen netter aus und nicht immer nur irgendwelche schäbigen Kurzprojekte, die dann den Flur zu pflastern, sondern irgendwie ein bisschen anders das alles haben. Ja, und für die Lehrer auch, oder also für die LehrerInnen auch, wenn ich als LehrerIn irgendwo bin, ja, und möchte einfach mal zwischen 2 Stunden eine rauchen, kann ich das nicht, weil ich keinen extra Schulhof habe für mich. So, vielleicht möchte ich einfach zwischen den Pausen, zwischen der 5. und der 6. Klasse, die mir wieder mit 28 Kindern die Birne zuschreien, einfach eine Zigarette rauchen. Ganz in Ruhe, ja? Kann ich nicht. Vielleicht möchte ich nicht meine Klassenarbeiten neben jemanden korrigieren, der gerade Sensibelschmalz auspackt. Ja? Vielleicht möchte ich da einen extra Raum machen, dass ich einfach, weil ich den ganzen Tag Kinder um mich herum habe, 5 Minuten irgendwo sitze und niemanden reden höre. Das ist auch für LehrerInnen ganz cool. Und ich war in vielen Lehrerzimmern, es ist der Tod. Also ich könnte nicht arbeiten, ja. Und wenn man das einrichten würde, was hättet ihr für tolle LehrerInnen gehabt, die einfach mal entspannter in Klassen gehen würden, weil sie bei einer Zigarette draußen noch einen Kaffee trinken können, bevor sie wieder vor 28 Kindern stehen. Dann bei so einer Streicherklasse wie meiner Tochter, 28 Instrumente, ich würde umkippen, ja. So, das hat er den ganzen Tag, weil der ausschließlich Musiklehrer ist. Das wären kleine Beispiele, jetzt sehr polemisch ausgedrückt, ist mir schon klar, aber das könnte man machen, ohne dass man Geld in die Hand nehmen müsste viel oder irgendwas bauen müsste, weil ich einfach nur den Lehrplan mit den Schülern die Raumgestaltung haben müsste. Und dann würde ich mich da 3 Wochen hinsetzen, die Räume besser organisieren, was kein Lehrer oder kein Lehrkörper noch zusätzlich tun können, wenn sie genug zu tun haben, und würde ihnen das neu organisieren und sagen, okay, es gibt die und die Räume, ihr könnt euch so und so aufteilen und so findet jetzt die Schulwoche statt. Das würden wir 3 Monate machen und ich würde sagen, so würde alles besser ablaufen.
Ich würde es noch um einen Punkt ergänzen, und zwar um Schulhöfe generell. Warum müssen wir Schulhöfe haben? Warum können wir nicht Schulgärten haben oder sowas? Ne? Also warum müssen das irgendwie so graue, asphaltierte Knastflächen sein? Ja, super. Ja, das war wunderschön. Also das sind ja auch so...
Ich hab mal ein Seminar über Soziologie des Gefängnisses gemacht. Knäste sehen besser aus als Schulen. Das ist wirklich so. Guckt euch mal Bilder von neu gebauten Gefängnissen an. Die sehen wunderschön aus. Es ist wirklich so. Das sind Schulen...
Dann nehmen wir den nächsten Architekturplan vom Knast und die nächste Schule, die in Koblenz gebaut wird, bauen wir dann Gärten. Einfach so.
Die haben Gärten, die haben extra Gartenpersonal da. Die bauen ihr eigenes Gemüse an in Gefängnissen. Ja, das ist schon mehr als offen bischöflich. Entschuldigung.
Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer letzten Frage.
Ja, hi, ich bin Andreas und mir liegt sowohl das Thema inklusive Stadtplanung als auch der Austausch mit den Hochschulen sehr am Herzen. Und deshalb, liebe Astrid, wollte ich zum Schluss gar keine Frage stellen, sondern eine Einladung aussprechen, nämlich, dass du im Sommer uns im Baudezernat besuchen kommst und gemeinsam mit den beiden Mitarbeiterinnen, die im Amt für Stadtentwicklung an diesem Thema arbeiten, in den Austausch trittst, damit wir die Ideen, die ihr im Sommersemester entwickelt habt, sichern und damit wir auch Wege finden, das in die Stadtplanung einfließen zu lassen, damit die Ideen nicht verloren gehen, sondern gesichert bleiben und im Sinne des niederschwelligen Ansatzes auch in die Umsetzung kommen.
Ich sehe mir eine Ehre und ich komme natürlich total gerne. Dankeschön.
Das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr schönes Ende und total wichtig, dass das gesichert wird und direkt in die Politik und politische Entscheidungsträgerinnen einfließen kann. Ich wechsle jetzt kurz das Mikro. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende vom Podcast.
Ich glaube, wir haben heute alle sehr viel gelernt. Ich bin sehr froh, dass so viele Fragen gestellt wurden und so aktiv sich beteiligt wurde. Wir haben alle gemerkt, es ist wichtig, im Diskurs zu bleiben. Und damit würde ich sagen, auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Danke. Thank you.